Deutschlandfunk Kultur Breitband.
I am so thrilled to be here at Gamescom in Germany. I want to welcome everyone watching around the world. You guys excited for a big week at Gamescom?
Das war sie, die Gamescom in dieser Woche in Köln. Heute ist sie noch eine der drei wichtigsten Spielemessen der Welt, zusammen mit der E3 in Los Angeles und der Tokyo Game Show. Traditionell sind auch die Superlative mittlerweile da, die Messefläche ist noch größer geworden, die Tickets sind trotzdem ausverkauft. Das heißt, bis einschließlich heute hatten die über 1000 Aussteller aus mehr als 50 Ländern viel Publikum und ich war auch dabei.
Und war alles so wie immer? Oder gab es was Neues?
Naja, es gab schon ein paar neue Sachen. Zum Beispiel, was wir am Anfang gehört haben, das war die Gamescom Opening Night mit Geoff Keighley. Das ist der Mann, der die Game Awards macht. Das ist der Versuch, so eine Art Oscars auch für Spielepreise zu machen. Und das war aber ein Produktpräsentationsgewitter, könnte man sagen. Also ganz kurze Abfolge, ganz viele Trailer und so ganz kurze Mini-Interviews gemacht. Ich habe dann immer die Hoffnung, wenn die so eine Eröffnungsveranstaltung machen, dann macht das doch für die Gesellschaft, für alle. Aber das richtete sich schon an andere.
Na gut, es hatte zumindest den Vorteil, dass man wirklich am Montagabend schon wusste, dass es am Dienstag losgeht, was ja viele, die jetzt nicht so im Gaming zu Hause sind, vielleicht gar nicht mitbekommen.
Okay.
Aber für wen war das jetzt genau?
Mein Verdacht oder beziehungsweise meine Vermutung ist, die Gamescom richtet sich immer internationaler aus in den letzten Jahren und diese Show war halt an ein internationales SpielerInnenpublikum gerichtet. Also da wurde nichts erklärt, da wurde sofort in die Details gegangen und dafür ist das eigentlich da. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Also die Zuschauerzahlen waren da schon ganz ordentlich. Ansonsten ist auch das Programm und die Messe aufgebohrt worden. Es gibt mittlerweile zum Beispiel zwei Stände für Indie-Games. Nicht mehr nur die Indie-Arena-Booth, sondern auch das Indie-Village. Das Thema von Spiele kleiner Entwickler hat sich also jetzt einen ganz festen Platz in der Messe erkämpft. Es wurde auch nicht nur die Opening Night gestreamt, die man im Netz sehen konnte. Auch sonst gab es so Programme, die man von außen immer wieder zuschauen konnte. Zum Beispiel dem Gamescom-Kongress. Also so eine Art Kulturprogramm und Gesellschaftsdebatte. Einen Platz dafür auf der Gamescom. Da gab es dann ein Treffen der Generalsekretäre und BundesgeschäftsführerInnen von der Regierung, Grüne, Linke und FDP.
Oioioi.
Auch das schon traditionell, also das machen sie auch schon seit ein paar Jahren. Die Battle Royale heißt das Format. Und da hat man dieses Mal auch was Neues ausgedacht. Die Politiker sollten selber spielen.
Die Frage diesmal lautet: Mit wie vielen verkauften Tickets war die ESL One Cologne zum vierten Mal in Folge ausverkauft?
Da wurden also so kurze Videos gezeigt und haben Peter Smits und Melek Balgün, die ModeratorInnen, Quizfragen gestellt und die Politiker mussten antworten. Und für die richtige Antwort gab es dann für das Abschlussstatement 10 Sekunden zusätzliche Redezeit. Das war ganz unterhaltsam und das hat natürlich auch zu ein paar Lachern geführt.
Ah, so. Ja. Sagen wir 5 Sekunden.
Hier wird nicht diskutiert. Falsch bleibt falsch.
So haben wir den Koalitionsvertrag verhandelt.
Genau. Ja, wie das gelaufen ist, meine Damen und Herren. Wie das gelaufen ist, sehen wir alle.
So wurde da fröhlich parliert auch.
Klingt erstmal nach Show. Frage ist natürlich, gab es auch Inhalt? Ich muss sagen, hier von der Ferne habe ich immer nur was von diesen 50, ominösen 50 Millionen gehört, die irgendwie nicht kommen und man sich fragt, huch.
Genau.
Sind wir wieder zurückgefallen ins Mittelalter oder was ist passiert?
Genau, ganz wichtiges Thema war das. Also diese Veranstaltung oder diese Podiumsdiskussion war in mehrere Digitalthemen. Es ging um E-Sport, um Breitbandausbau und so weiter. Aber eben auch genau das Thema Gamesförderung. Ist ja, dieses Jahr gibt es ja einen 50-Millionen-Fördertopf. Der ist im Haushalt fürs nächste Jahr, taucht der momentan gerade nicht auf. Der ist noch nicht beschlossen, aber das taucht gerade nirgendwo auf. Und da wurde natürlich dann gefragt, Lars Klingbeil, Paul Ziemiak, Generalsekretär SPD und CDU, was ist denn da los? Und die haben sich dann so ein bisschen gegenseitig die Schuld zugeschoben.
Die Begründung, glaube ich, des Finanzministers ist, dass die Spielräume kleiner werden und dass deshalb diese Entscheidung so getroffen wurde. Ich teile sie nicht, ganz ausdrücklich nicht.
So, und jetzt hat Paul das ja politisch ganz geschickt gemacht und den Ball zum Finanzminister rübergeschmissen. Und ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber erstmal wäre es natürlich wichtig gewesen, dass der Verkehrsminister, der dafür zuständig ist, was ich für das erste Problem halte, dass der auch sagt, ich will das unbedingt haben.
Das ist da das Problem. Und dann war man sich auf der Bühne aber noch ganz einig. Also wir wollen das ja eigentlich alle, aber die Granden, die jetzt nicht hier sitzen, also die Regierung selbst, die Minister, die müssen das mal irgendwie klären. Und so ähnlich war das eigentlich in allen Themen.
Schönes Bild übrigens. Die Spielräume sind kleiner geworden für Spielen.
Mhm.
Aber heißt das, man hätte sich das sparen können?
Naja, ich glaube, das hat schon eine vielleicht auch wirkungsvolle Funktion, wenn auch nicht so groß, wie man sich das vielleicht erhofft. Man kennt da die politischen Standpunkte kennen. Wenn man nicht in dieser Diskussion drinsteckt. Und vor allem kann man sehen, dass es halt in der hohen Politik oder in der höheren Politik auch Leute gibt, die mittlerweile von diesem Digitalen Ahnung haben oder das auch so ein bisschen leben. Das habe ich vor allen Dingen tatsächlich dem Lars Klingbeil und dem Paul Ziemiak von SPD und CDU halt eher abgenommen als Teuteberg, Schindler und Keller, also FDP, Linke und Grüne. Die wirkten dann nicht sonderlich organisch. Und natürlich ist es auch so ein bisschen Show und sich selbst präsentieren, aber trotzdem ist es, glaube ich, ein schönes Signal, stelle ich mir vor, für die SpielerInnen, die da sind.
Ja. Gab es sonst noch wichtige, sagen wir mal, politische oder Themen oder dass man so...
Der Kongress war sozusagen wieder vollgefüllt mit ganz verschiedenen Sachen. Also es gab zum Beispiel eine Diskussion über Autorenschaft mit dem Fantasy-Autor Wolfgang Hohlbein, der da ein paar sehr gestrige Ansichten geäußert hat. Axel Voss war da, nicht zum Thema Urheberrechtsdebatte, sondern zum Thema, wie man die Debatte darüber geführt hat. Und es gab unter anderem ein Panel mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann, wo es um die Integrationskraft von Games in einer Gesellschaft, die immer diverser wird, ging. Es war also wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig.
Okay, dann haben wir jetzt das Rahmenprogramm geklärt.
Genau, der offizielle Teil. Gleich spielen, vorher ein bisschen Musik. Sunstep mit Sesame Boys.
Wir reden hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur über die Gamescom, haben gerade jetzt das Rahmenprogramm geklärt. Jetzt kommen wir zur Messe. Markus, die ist natürlich riesig, kriegen wir alles nicht alles hier unter, sonst müssen wir eine Stunde anhängen. Okay, also die Trends, was sind die Trends, die dir aufgefallen sind?
Also es gibt natürlich die großen Sachen, ne? Virtual Reality geht nicht weg, das kann man immer noch spielen, da gibt es immer noch neue Titel. Cloud Gaming, also ich spiele nicht auf dem eigenen Rechner, sondern das läuft irgendwo, ich kann es auf meinem Handy auch die grafisch großen Spiele spielen. Das kommt ganz sicher, beziehungsweise ist schon da. Was ich aber spannend fand, sind zwei, ich möchte fast schon sagen, so kleine Genres oder zumindest Trends in Spielen. Beim einen geht es um ein besonderes Verhältnis zur Zeit, beim anderen um die Darstellung historischer Situationen in Spielen. Und zwei habe ich davon gesehen. Das erste ist Warsaw Uprising. Das ist die spielerische Geschichte des Aufstands in Warschau gegen die Nazis im August 1944. Der hat 63 Tage gedauert. Und der soll hier in dem Spiel gezeigt werden. Und die Frage ist aber nicht, ob man das gewinnen kann, weil der Aufstand wurde auch niedergeschlagen, sondern wie gut man das verliert, sage ich mal. Und das ist aber kein erzählerisches Spiel, sondern es ist ein Strategiespiel. Also man hat eine Gruppe von Leuten und muss dann Kämpfe bestehen und dann auch die Vorräte irgendwie managen und Gespräche halten und dann versuchen, durch diese Tage zu kommen.
Das ist ja doch eine sehr, sag mal so, dunkle Zeit oder ja. der im Zweiten Weltkrieg, in der Nazi-Zeit. Wenn ich jetzt höre, Spiel daraus gemacht, klingt für mich erstmal so ein bisschen, dass es nicht zusammenpasst. Dass dieses ernste Thema mit dem Spiel.
Naja, das ist, kommen wir gleich noch zu, warum die das exakt so gemacht haben. Aber das ist tatsächlich, kann ich schon mal sagen, gelungen. Also in dem Hinblick, dass das zwar eine Spielmechanik ist, die man hat, aber dass die Verpackung das tatsächlich transportiert. Und das ist genauso auch bei dem anderen Spiel aus dieser Rubrik.
We knew that this would have to be a compelling game first. If we didn't have a game, then no amount of backstory, no amount of emotional storytelling would actually salvage anything.
Genau, da haben wir auch schon gerade die Antwort. Er hat halt gesagt, wir wollten dieses Thema wirklich bringen und aber gleichzeitig wollen wir dafür sorgen, dass die Leute es auch angucken und nicht überfordert werden. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen ein Spiel draus. Dann spielen die Leute erstmal ein Spiel und dann schieben wir ihnen quasi dieses Thema unter. Also quasi ein trojanisches Pferd für die eigene Geschichte, die unbekannt ist. Aber tatsächlich nur das, nicht mehr. Es geht nur darum, dass diese unbekannte Geschichte bekannter wird. Ich habe mich dann gefragt, warum eigentlich gibt es denn keine Spiele mit aktuellem Bezug, sondern die Spiele, die man da gesehen hat, sind alle irgendwie historisch. Und da hat mir Lukas Mach von Klabata von Helpful Come Tomorrow gesagt, naja, das ist ein bisschen schwierig gerade in Polen.
The problem is quite deep. The society in Poland is right now really divided, like in many countries.
Er sagt also, die Gesellschaft ist gerade total gespalten und deswegen trauen sich die Entwickler auch gar nicht, also nicht mal nähere Geschichte wie die Solidarność-Bewegung, als auch die Gegenwart, geschweige denn das zu machen, sondern man hat Angst davor, dass die Menschen sich daran aufhängen oder auch wirklich sagen, ich will keine Politik ins Spiel. Das ist ja leider auch ein wirkliches Problem. Und deswegen ist auch das Spiel, was Klabata, also die Firma, mitgebracht hat, auch in der Vergangenheit angesiedelt. Help Will Come Tomorrow ist das. Und da geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen zur Zeit der russischen Revolution in einem Zugunglück in einem Wald landet und dann sich abends Überleben kümmern muss, also Essen, Tiere und dann aber auch miteinander reden muss. Das sind halt Adlige und Arbeiter und unentschlossene Personen und auch das also eher so eine Art Strategiespiel.
Also nicht politisch und doch politisch irgendwie, aber nicht aktuell politisch sozusagen.
Genau, also mit dem Feigenblatt ist gemein, das würde es nicht treffen, aber sozusagen mit dem Anzug, mit der Kulisse des Politischen und durchaus auch mit einer Botschaft, aber halt immer Abstand haltend, habe ich zumindest das Gefühl zur Gegenwart.
Was ich noch interessant finde, weil du jetzt hier polnische Spiele vorstellst und einen polnischen Macher auch interviewt hast. Es gab ja die große Debatte in der Mainstream-Öffentlichkeit darüber, dass es zu wenig deutsche Spiele gibt oder der deutsche Spielemarkt eben nicht so relevant ist. Stimmt das? Und zweitens, ist Polen denn, sagen wir mal, so ein Markt, wo man sagt, ja, die machen wirklich richtig viele relevante Sachen?
Okay, das sind zwei Dinge. Erstmal nach Deutschland. Also Deutschland ist die Sache, es gibt hier viele Spieleentwickler und auch da hätte man, glaube ich, die ganze Gamescom, also wenn man sich ein Land aussucht, auf der Gamescom sind immer auch die Länderstände eben. Und wenn man sich da ein Land aussucht, dann gibt es da genug zu tun. Das ist auch in Deutschland so. Und es ist tatsächlich aber so, dass generell Spiele, die nicht aus den großen Nationen kommen, USA, Japan, Großbritannien vielleicht noch. Aus den anderen Ländern gibt es immer mal wieder Erfolge, aber die sind halt nicht so präsent und das ist halt in Deutschland tatsächlich auch ganz ähnlich. Und dann kommt dazu, dieses Bild wird natürlich momentan gerne sehr tradiert, weil es fehlen ja die 50 Millionen. Und von daher bin ich mir in der Einschätzung gar nicht so ganz sicher. Bei Polen finde ich das wirklich ganz spannend, weil die sich, ich beobachte das auch in den letzten Jahren auf dieser Messe, halt immer größer werden und auch immer, also vielfältiger in ihrem Angebot. Das ist wirklich spannend. Und da wächst, hat man so das Gefühl, eine Spieleentwicklungsnation heran.
Aber gibt es ein typisch polnisches Spiel, was sich so ein bisschen abhebt von vielleicht anderen Nationen? Ist es diese Politik-Sache, was wir eben schon besprochen haben?
Also ich dachte das auch so, ha, vielleicht. Und dann habe ich den Lukas Mach von Klabata mal gefragt, so, also typisch polnisches Spiel. Ich habe das Eindruck, das ist so alles so ein bisschen dunkel und weltvergessen. Hat er gesagt, ja, das ist in der Tat so.
I would say that Polish gamer pretty grim usually, and that somehow depicts the nation's mood, if I can say something like that, but yeah. But
also er sagt halt hier, es ist halt wirklich so, die Stimmung in Polen ist halt gerade sehr düster und deswegen sind die Spiele auch so und es ist halt wirklich, es hat oft eine erzählerische Perspektive, diese Spiele, und andererseits ist es aber auch wirklich sehr, sehr, sehr düster und das ist tatsächlich auch mit dem, das Spiel, was dafür gesorgt hat, dass, wie soll man das sagen, Polen groß geworden ist oder das polnische Spiel ans Licht der Welt gekommen ist, ist The Witcher. Und das, diese Düsternis bezieht also nicht nur auf die Geschichte, sondern auch auf, das, auf die fiktionalen Kontexte, die da gebracht werden. Und The Witcher ist so ein ganz, halt nicht so High-Fantasy, Schwerter, Zauberer, alles ist super, sondern eher so sehr dunkel, es gibt keine wirklich Guten, es ist alles sehr grau. Und damit ist diese Firma so erfolgreich geworden, dass man eigentlich jetzt den Eindruck haben könnte, alles, was jetzt an Spielen sonst so passiert, kommt irgendwie daher. Das ist auch so, weil sich viele Entwickler auch schmücken mit, ja, hier, dieser Mann von uns hat auch bei CD Projekt gearbeitet. Was auch wieder zweischneidig ist übrigens, weil die Arbeitsbedingungen sind, also wenn man sich so umhört, das will keiner ins Mikrofon sagen, sollen nicht so gut sein. Und andererseits gibt es natürlich auch Leute, die gehen dann einfach raus und gründen was Eigenes. Und da habe ich dann halt den Lukas Mach auch gefragt, ist das jetzt also diese eine riesige erfolgreiche Firma, ist das sozusagen die Saat, die Wurzel für alles, was in den letzten Jahren da passiert ist?
I would say The Witcher and CD Projekt Red is on one hand a very cool seed and the fundament of the industry, but on the other hand, it did some wrong to Polish industry as well, because many developers without any success, they already feel like a heritage of CD Projekt Red and sometimes they do shitty games.
Und er sagte also, das ist ja, dieses ist zweischneidig mit dem CG Project. Einerseits schmücken sich auch Entwickler damit, die gar nichts damit zu tun haben. Und andererseits ist das zwar eine, soll man sagen, eine Motivation gewesen, dass man das schaffen kann. Aber andererseits spielen die auf dem Weltmarkt mittlerweile eine so große Rolle, dass tatsächlich so ein bisschen die Frage ist, kann man das nochmal schaffen? Und deswegen wird es zwar gerne gemacht, aber ist auch nicht alles.
Noch ein Spiel, ein interessantes?
Kannst du gar nicht. Was mich interessieren würde, ist, weil du jetzt so skeptisch warst am Anfang mit den sozusagen Geschichte im Spiel verknüpft, würdest du das ausprobieren?
Ich würde es schon ausprobieren. Und das ist, oder sagen wir mal anders, ist vielleicht auch eine Generationengeschichte. Ich weiß, dass es zum Beispiel so eine, es gibt, glaube ich, eine Instagram oder so eine Smartphone-Story aus dem Warschauer Ghetto. Das wurde mal in der Tagesschau vorgestellt. Was mich auch total befremdet hat, weil es auch so was Spielerisches, Modernes hat zu so einer dunklen Zeit der Geschichte. Und da dachte ich, erstens wurde es halt von einem israelischen, von Israelis sozusagen selber hergestellt, wo ich sage, okay, das ist in Ordnung. Und zweitens dachte ich, ist es vielleicht auch eine Generationsfrage, wie man sowas rezipiert, ohne es sozusagen verniedlichen zu wollen. Also insofern, ja, würde ich spielen, aber es ist so, für mich ist es trotzdem befremdlich, aber spielen würde ich es ja.
Ich finde es also tatsächlich auch sehr zweischneidig, weil es gab im letzten Jahr zum Beispiel Attentat 1942, ein Spiel über die Nazi-Besetzung in Tschechien. Und das war so Doku-Fiction. Also hat man auch Filmausschnitte gesehen, hat auch so ein kleines Spiel, aber es war alles sehr, so sehr, sehr klein und leise, was den spielerischen Charakter angeht. Und jetzt dieses, wir haben erstmal ein Spieleding und dann schieben wir dir quasi das unter. Das finde ich einen interessanten Ansatz und vielleicht auch einen guten Ansatz, aber frage mich auch, ob man dann nicht letztlich immer den Abstand hält zur eigentlichen Aussage und ob man dann diesen Abstand irgendwie wieder verringern kann. Das war also die eine Rubrik von Spielen, die ich auf der Gamescom gesehen habe. Die andere ist, jetzt wird es erstmal wirklich Action.
It is said that combat is like a game of chess. If that is true, Mr. Wick is a master at play.
Sagt dir John Wick was?
Nein.
Okay, John Wick ist eine sehr erfolgreiche Hollywood-Filmreihe mit Keanu Reeves, eine Action-Filmreihe.
Der sagt mir was.
Die vor allen Dingen dadurch bekannt geworden ist, dass die Action da drin sehr authentisch ist. Also ich bin auf diese Filmreihe gestoßen, weil ein YouTube wieder so einzelne Kampfszenen auseinandergenommen hat und dann gesagt hat, also alles, was in dem Film passiert, ist zwar natürlich sozusagen actionreich und dynamisch übertrieben, aber das könnte tatsächlich so passiert sein. Da gibt es den dritten Film jetzt, der vierte ist angekündigt, insgesamt eine halbe Milliarde Dollar, glaube ich, Umsatz. Und jetzt gibt es ein Computerspiel dazu. Wie würdest du schätzen, sieht das aus?
Also ich würde nicht denken, dass es eine Art Ego-Shooter oder irgendwas ist, auch wenn es so ein bisschen martialisch klingt. Ich würde vielleicht denken, ja, weiß nicht, ein Kampfspiel oder so. Also bei Keanu Reeves würde ich das sozusagen, mit dem würde ich das verbinden.
Kampfspiel in welchem Sinne? So wie Street Fighter, so ein Actionspiel?
Zum Beispiel, ja.
Interessant, weil meine erste, als ich gehört habe, John Wick, dachte ich natürlich, ganz große Budgets, Ego-Shooter, das wird bunt und knallt in 3D-Grafik. Aber nein, es ist ein ganz kleines Strategiespiel. John Wick Hex heißt das. Es ist rundenbasiert, also quasi wie Schach, könnte man sagen. Man hat so Felder und dann kann man sich halt schrittweise bewegen. Aber, und das ist das Interessante, man sieht einen Zeitstrahl. Also alles, was man macht, kostet Zeit, also nur 3 Sekunden oder 1 Sekunde was. Und die Gegner machen das auch. Die haben auch diese Aktion. Und das läuft dann aber gleichzeitig ab. Also man kann sich das vorstellen? Also wie so Action-Zeitlupe quasi. Man kann den Film jederzeit anhalten und dann was machen. Aber das passiert dann gleichzeitig mit allem anderen. Umgesetzt wurde das von Mike Bissell und seiner Firma, der ist bekannt für Thomas Was Alone. Das war damals ein sehr bekanntes Indie-Spiel, aber es ist halt Indie.
Ja, und wie kommt es, dass so ein kleiner Entwickler so ein Riesen-Franchise übernimmt?
Also ich habe ihn gefragt und man weiß ja aber nicht, was dann im Vorfeld einer Spieleveröffentlichung Legendenbildung ist und wirklich so ist. Aber er sagt, die Filmfirma wollte, dass es eher so ein kleines Spiel ist. Die haben beim Publisher Good Shepherd angefragt. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man auf den Markt von Ego-Shooter in einem großen Spiel geht, das ist ja relativ übersättigt und hier kann man vielleicht so einen Achtungserfolg erzielen. Und der Publisher hat wiederum Bethel gefragt und er erzählt das so, dass er mit jemandem von Good Shepherd bei einem Pub-Besuch gefragt wurde, wie sieht's aus? Cool. Würdest du nicht mal ein Spiel machen?
What would you do with like a John Wick video game? And me being, you know, pretentious indie developer, I was like, well, what I would do.
Er sagt dann so, ja, auf diese Frage habe ich natürlich sowieso einen von sich selbst erzeugten Entwickler gesagt, natürlich mache ich das und ich will ein Strategiespiel machen. Und dann hat er den Machern des Films tatsächlich dann so einen ersten Prototypen gezeigt, der war noch rundenbasiert, wie man es kennt, also wirklich wie Schach. Erst der eine, dann der andere, dann der eine. Und dann die Filmemacher das so sich angeguckt und so,
But then when we put that in front of the filmmakers, they asked us, why is John waiting his turn?
Dann fragen die so, Moment mal, John Wick, der Actionheld, wieso wartet der ab, bis der andere fertig ist? Das würde John Wick nicht tun.
Ja.
Und aus diesem Moment ist dann erwachsen, wir machen das mit diesem Zeitstrahl, wo der Spieler quasi kontrolliert, wie schnell die Zeit läuft, aber trotzdem die Konsequenz seines Handelns ertragen muss. Spannendes Konzept.
Okay, ich will aber jetzt mal nochmal den Draufblick machen aufs Ganze. Wir hatten ja gesagt, wir wollen über Genres oder über Trends reden. Würdest du sagen, das ist ein Trend oder wie verbreitet ist das oder ist es ganz neu?
Also es ist nicht so, dass es jetzt Millionen von Spielen schon gibt oder ganz viele. Es ist eine Entwicklung, die meines Erachtens vor so 5, 6, 7 Jahren angefangen hat. Da ist super hot. Das war tatsächlich noch ein Shooter damals, wo dieses Prinzip, die Zeit bewegt sich nur, wenn du dich bewegst, angefangen wurde. Und mittlerweile gibt es Titel. Also ich habe noch einen auf der Gamescom gespielt, da kommen wir gleich zu. Und es gibt dann noch einen, den ich nicht gespielt habe. Und Bissell sagt, dass dieses Konzept vor allen Dingen zugänglich macht.
We can have all the stuff that makes turn-based interesting, but then we can also have real-time consequence and having that timing.
Er sagt halt, rundenbasiert ist halt sehr zugänglich, ist einfach, kann man steuern, aber es verliert halt ein bisschen was von der Spannung der Action. Und das kann man jetzt beides verbinden.
Man spielt aber schon allein, also gegen die Maschine, oder spielt man gegen einen Gegner, der woanders unsichtbar
das
mit einspielt?
Das ist nicht bei allen Spielen gleich, aber bei dem ist es so, man spielt alleine gegen sozusagen die bösen Computer. Das ist genauso wie bei Iron Danger. Ähnliches Szenario. Also auch hier steuert man also nicht nur eine, sondern mehrere Figuren, aber die Aktionen der Gegner werden hier nicht in diesem Zeitstrahl angezeigt. Das heißt, man läuft dann öfter mal ins andere Messer oder sowas rein. Dafür kann man die Zeit zurückspulen. Das heißt, wenn man stirbt, spult man zurück und versucht was anderes und löst damit dann das Puzzle. Ich habe Jussi Kempainen, den Chefdesigner von Action Squad Studios, die das Spiel entwickelt haben, mal danach gefragt, wie er jetzt diese Entwicklung dieser Art von Spielen sieht.
We have seen the same trend. So maybe there are these things that are in the subconscious that are floating about.
Und er sagt, ja, er hat das auch beobachtet. Es gibt ja irgendwie mehr Spiele, er kann sich das aber nicht erklären. Er hält das quasi für so eine Art Meme der Spielekultur, der Popkultur, das jetzt gerade aufpoppt. Ich habe noch gefragt, was bei ihm denn der Auslöser dafür war.
Previously I worked on creating tools for animators. So it was an intriguing idea to think about what would an
animation. Und er hat am Anfang an Werkzeuge für Animationen, für Filmanimationen gearbeitet und hat dann gedacht, wie wäre das als Spiel? Und da, finde ich, hat man die Gemeinsamkeit bei beiden Spielen, nämlich es kommt aus so einem filmischen Ansatz. Ne? Das eine ist aus dem Film, das andere aus dem Animationswerkzeug. Und vielleicht ist das sozusagen das in den wirklichen Action-Action-Spielen, wo eigentlich alles ganz schnell ist, man sich trotzdem in so einer Computerwelt gefangen fühlt, weil man weiß ja, das wird alles irgendwie gesteuert. Und nur hier, wenn man mit den Konsequenzen seines Handelns wirklich konfrontiert wird, wird es zu einem guten Erlebnis. Aber damit es nicht zu frustrierend wird, braucht man wiederum diese rundenbasierte, also diesen Anhaltemoment. Und das finde ich ein spannendes Konzept. Und meine These ist, wir werden davon noch mehr sehen in den nächsten Jahren.
Und welches findest du besser von den beiden?
Puh. Okay, ich finde sie beide interessant, aber John Wick Hex finde ich sehr viel besser, weil bei dem anderen, man rennt immer in den Tod rein, muss dann zurückspielen und das macht man so häufig, dass mir das ein bisschen frustrierend erscheint. Ich bin gespannt, wie das fertige Spiel wird, aber das kam mir, also man hat das manchmal so, man findet es ein interessantes Konzept, aber es ist noch nicht ganz durchdacht und das würde ich so als Status da sehen.
Es war ja jetzt wahrscheinlich schon deine x-te Gamescom, denke ich mal, ich weiß nicht, wie oft du schon da warst. Es ist aber so, dass es schon immer noch wieder inspiriert, also dass du schon immer noch mal wieder so gehuckt bist sozusagen, dass da wirklich immer was Neues passiert?
Na, das ist, das kommt, man fühlt sich vielleicht so wie ein Winzer, es ist, kommt auf den Jahrgang an. Mhm. Also die Veranstaltung selber, wenn man da wirklich immer wieder ist, hat man die Dinge dann irgendwann tatsächlich gesehen. Aber wenn die Spiele wirklich gut sind, dann ist das ein interessanter Jahrgang. Oder wenn man diese Metathemen beobachten kann, wie zum Beispiel, welches Land entwickelt sich gerade? Was kommt da mit den historischen Spielen auf uns zu? Gibt es diese neuen Spieltechnologien? Dann ist es super und ich kann sagen, diese Gamescom war ein guter Jahrgang.
Okay, Jahrgang 2019, ein guter Jahrgang.
Ja.